Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. In Ägypten gibt es blutige Krawalle, mehrere Personen sterben, viele werden verletzt. Dam, der chinesische Bürgerrechtler, ist in Peking wieder in Freiheit. Neue Informationen zum undurchsichtigen Fall des blinden Aktivisten. Wenn Löwen und Antilopen zusammen Cocktail schlürfen, dann haben die Spaß dabei.
It's good fun, you know. I mean, if you're at a cocktail reception and, you know, to mingle with people who you're on the other side of the fence, I think, you know, it is fun.
Steuerfahnder und Gehilfen von Steuer hinterziehen in noblem Ambiente und mittendrin unser Korrespondent. Und schließlich Griechenland vor der Wahl.
Wahlversprechen wie früher kommen beim Wähler diesmal gar nicht an. Sie wollen konkret wissen, wie man am Tag nach der Wahl das Land regieren möchte. Wie wird es mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben, mit ihrer Zukunft?
Gar nicht so einfach, unter diesen Bedingungen für sich zu werben. Dazu unser Schwerpunkt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Aus der Innenstadt von Kairo erreichen uns wieder Bilder von Gewalt, blutige Auseinandersetzungen, Tote und Verletzte. Mehr als 11 Menschen starben, sehr viele mehr wurden verletzt. Was genau passiert ist, ist unklar. Klar ist nur, dass seit 4 Tagen Anhänger eines ultrakonservativen Salafisten beim Verteidigungsministerium demonstriert haben, weil dieser nicht bei der Präsidentenwahl antreten darf. Dann tauchten plötzlich Schlägertrupps auf. Irene Meyer.
Die Polizei behauptet, wütende Anwohner seien auf die Protestierenden losgegangen, weil sie diese ewigen Demonstrationen satt hätten. Nur wenige glauben dieser Version. Vielmehr stehen die sogenannten Schlägertrupps im Mittelpunkt, für die niemand verantwortlich sein will. Schon unter Hosni Mubarak waren sie aktiv und seit dem Aufstand im letzten Jahr tauchen sie regelmäßig auf, um Demonstrationen mit Gewalt niederzuschlagen. Liberale Oppositionelle sagen, diese Trupps handelten im Auftrag und Interesse der herrschenden Generäle und ihrer Regierung. Schon lange steht der Vorwurf im Raum, viele dieser Schläger stünden auf der Lohnliste des Innenministeriums, dort wo die Geheimpolizei zu Hause ist. Mit Brandbomben, Stöcken und Steinen seien sie heute auf die etwa 600 Demonstranten vor dem Verteidigungsministerium losgegangen, heißt es in Kairo. Seit 4 Tagen hatten dort Anhänger des radikalen Islamisten Abu Ismail aus Protest kampiert. Der Salafist Abu Ismail war mit anderen Kandidaten aus dem Präsidentschaftsrennen geworfen worden. Die Gründe dafür sind nicht sehr transparent. Seither zweifeln noch mehr Ägypter daran, dass die Militärs wirklich die Absicht haben, die Macht in zivile Hände zu übergeben. Die Situation 3 Wochen vor den Wahlen ist konfus. Das Land hat immer noch keine neue Verfassung, die Befugnisse des Präsidenten definiert. Das von Islamisten dominierte Parlament verlangt den Rücktritt der Regierung Ansouri. Diese wurde von den Generälen eingesetzt, ohne den Wahlsieg der Islamisten bei den Parlamentswahlen zu berücksichtigen. Unterdessen haben 2 der verbliebenen Präsidentschaftskandidaten, der moderate Islamist Abul Futuch und der Kandidat der islamistischen Muslimbrüder Mohamed Mursi, ihren Wahlkampf unterbrochen. Viele liberale Politiker und junge Revolutionäre melden sich zu Wort und kritisieren den Militärrat und die Regierung. Friedensnobelpreisträger Mohamed El Baradei, der ehemalige Präsidentschaftskandidat, wirft den Herrschenden vor, Ägypten sterbe in ihren Händen. Sie sollten endlich zurücktreten. Der Militärrat meldet unterdessen, die Lage sei wieder unter Kontrolle.
Das war Irene Meyer. Und jetzt hat Thomas Mattis die Nachrichten des Tages.
Aus Syrien mehren sich Berichte über Angriffe von Aufständischen auf Regierungstruppen. In der nordsyrischen Provinz Aleppo seien 15 Angehörige der Streitkräfte von Rebellen getötet worden, meldet eine der Opposition nahestehende Menschenrechtsorganisation. Unter den Getöteten seien auch 2 Offiziere. Die Soldaten seien in der Nähe der Ortschaft Al-Ra'i in einen Hinterhalt der Rebellen geraten. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordattentat mindestens 11 Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Personen wurden verletzt, teilte das Innenministerium mit. Der Anschlag erfolgte wenige Stunden nach einem Überraschungsbesuch des amerikanischen Präsidenten Obama in Kabul und auf dem US-Stützpunkt Bagram. Die radikal-islamischen Taliban teilten mit, der Anschlag sei eine Reaktion auf den Besuch Obamas. In Genf hat Bundesrat Didier Burkhalter eine internationale Konferenz für afghanische Flüchtlinge eröffnet. Burkhalter betonte, dass allein in Iran und Pakistan fast 3 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan registriert seien. Dazu kämen nochmals so viele Nicht-Registrierte. An der zweitägigen Konferenz, die vom UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR mit Unterstützung der Schweiz organisiert wird, treffen sich Vertreter von 60 Regierungen und 40 internationalen Organisationen. Der chinesische Menschenrechtsaktivist Chen Guangchen hat die US-Botschaft in Peking verlassen. Chen sei nun in ärztlicher Pflege in Peking, sagte ein US-Beamter in Peking. Er habe von den chinesischen Behörden klare Zusagen für seine Sicherheit erhalten. Zuvor war US-Außenministerin Hillary Clinton zu Gesprächen in Peking eingetroffen. Der blinde Anwalt Chen Guangchen war letzte Woche, laut Medienberichten, aus einem mehrmonatigen Hausarrest in die US-Botschaft geflohen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands heraufgestuft. Das hochverschuldete Land werde neu mit CCC bewertet und nicht mehr mit dem vorübergehenden Zahlungsausfall, teilt Standard & Poor's mit. Dennoch gelten griechische Staatsanleihen weiterhin als hochspekulativ. Nach Abschluss des Schuldenschnitts sei der Ausblick jedoch stabil, so Standard & Poor's. Die Gleichstellung von Mann und Frau soll in der Schweiz eine politische Leitlinie für die nächsten 4 Jahre sein. Das hat der Nationalrat zu Beginn seiner zweitägigen Sondersession zur Legislaturplanung entschieden. Der Bundesrat hätte 6 Leitlinien aufgeführt zu Themen wie gesunde Finanzen, Sicherheit, nachhaltige Nutzung der Energien oder Bildung und Forschung. Dazu kommt nun auch die Gleichstellung. Ein Antrag der SVP, die gesamte Legislaturplanung an den Bundesrat zurückzuweisen, wurde klar abgelehnt. Die SVP-Fraktion lehnt die ergänzten Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien ab. Dies hat sie im Vorfeld der Sondersession einstimmig beschlossen. Der Bundesrat sei Deutschland und Großbritannien viel zu weit entgegengekommen, befand die SVP-Fraktion. In der vorliegenden Form schwächten die Abkommen den Finanzplatz Schweiz. Zudem brächten sie das Geschäft mit Kunden aus diesen Ländern faktisch zum Verschwinden und kosteten damit Arbeitsplätze, so die SVP. Die Schweizer Grossbank UBS hat im ersten Quartal einen Gewinn von 830 Millionen Franken gemacht. Das ist nur halb so viel wie in der Vorjahresperiode und weniger als die Analysten erwartet hatten. Laut Angaben der UBS sei das Ergebnis tiefer ausgefallen wegen der Neubewertung eigener Schulden. Positiv bewertet die UBS den Zufluss neuer Kundengelder in der Höhe von 11 Milliarden Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Markenindex, der schloss bei 6.109 Punkten, das ist ein Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.250 Punkten, ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.2016 gehandelt, der Dollar zu 91,28 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es oft sonnig mit Quellwolken. Vor allem in den Bergen gibt es einige Regengüsse. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Eine diplomatische Affäre verseucht die ohnehin schwierige Beziehung zwischen Peking und Washington. Ein seltsames Zusammentreffen von Jägern und Gejagten, Steuerhinterziehung und Geselligkeit. Dann geht es gleich dreimal um Wahlen in dieser Sendung. Großer Showdown à la Française heute Abend um 9, die Direktbegegnung Hollande-Sarkozy und alle gucken zu. Deutlich weniger Engagement haben die Londoner für ihren künftigen Bürgermeister.
I'm not gonna vote. They're useless. He's an hypocrite, Ken Livingstone. Right? He's up his head. And as for the other mush.
Was der Wähler uns sagen will, kein Interesse an diesen unfähigen Heuchlern. Und auch die Griechen sind schlecht zu sprechen auf ihre Politiker, die Stimmung in Athen und die Meinung von Fachleuten. Echo der Zeit, diese Sendung gibt es auch als Podcast, und zwar unter deris.ch. Eine Geschichte mit vielen Fragezeichen und die nehmen nicht ab, es gibt eigentlich immer mehr. 6 Tage lang war der blinde chinesische Bürgerrechtler Chen Guangcheng in der US-Botschaft in Peking in Sicherheit, hunderte Kilometer geflogen aus dem Hausarrest in seinem Haus in einem Dorf. Jetzt ist er wieder draußen, hat den amerikanischen Boden freiwillig verlassen, so hieß es zuerst. Urs Morf in Peking, offenbar war das doch nicht freiwillig.
Nun, ganz so freiwillig war es offenbar nicht. Es sind mehrere Faktoren. Er hat eigentlich immer gesagt, er will nicht ins Exil. Er will in China für sein Recht kämpfen und für ein normales Leben. Und der chinesische Staat hat ihm offenbar ein Angebot gemacht, einen Deal versprochen, zugleich aber eben massiv Druck ausgeübt, dass es soll bedroht worden sein, seine Familie würde wieder in dieses Dorf zurückgeschafft, wo sie ja verfolgt wurden, wenn Chen diesen Deal nicht annehmen würde.
Was konkret wissen Sie denn von diesem Deal?
Nun, der Deal besteht vorderhand darin, dass Chen in einem Pekinger Spital ist, zur medizinischen Pflege, die er wohl auch dringend benötigt, nach dem, was er durchgemacht hat in den letzten paar Jahren. Er ist dort wieder vereint mit seiner Familie, die wurde nach Peking gebracht. Und zudem, so heißt es, habe die chinesische Regierung ihm versprochen, später an einem sicheren Ort, nicht mehr in diesem Dorf, ein neues Leben anfangen zu können und sogar eine Hochschule besuchen zu können. Bisher ist er nur autodidaktisch ausgebildeter Jurist.
Wenn die chinesische Regierung dermaßen Druck aufsetzt, ihn so bedroht, kann man ihren Versprechen denn glauben? Ist er wirklich in Sicherheit? Passiert ihm nichts?
Das ist wirklich eine Unsicherheit im Moment. Ich denke, der Pekinger Zentralregierung ist der Fall hochnotpeinlich. Chen ist tatsächlich das Opfer geworden von Lokalpotentaten, sehr korrupten, mit Willkürherrschaft. Zugleich ist aber Chen ganz eindeutig auch eine Hassfigur des chinesischen Sicherheitsapparates. Und es kann natürlich sehr gut sein, er ist ja eben Bürgerrechtler, dass er dann später mit seinen Bürgerrechtsaktivitäten wieder ins Visier dieser Staatssicherheit kommt.
Der Zeitpunkt dieser ganzen Affäre ist ja nicht zufällig. Jetzt beginnt ein strategisch-politischer und wirtschaftlicher Dialog zwischen den USA und China. Konnte denn Peking vor diesem Hintergrund gar nicht anders als etwas unternehmen in dieser Sache?
Der Zeitpunkt war ganz klar ganz gut gewählt für diesen Fluchtversuch und es ist ganz klar so, dass Peking, wenn es nicht zum Vornherein diesen Gipfel mit den USA zum Scheitern verurteilen wollte, dass es dann etwas unternehmen muss, dass es etwas anbieten muss. Und das ist jetzt geschehen. Also vordergründig sind rein theoretisch die diplomatischen Schwierigkeiten mit den USA ausgeräumt im Fall Chen. Aber wie sich das weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.
Was haben denn andererseits die USA für Kompromisse gemacht?
Das ist genau der Grund. Also die Chinesen haben eigentlich eine Entschuldigung dafür gefordert, dass sich Amerika im Fall Chen in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt habe und die Amerikaner haben insofern nachgegeben, als sie gesagt haben, das sei ein ganz besonderer Fall und es werde nie mehr so ein Vorkommnis geben, dass eben ein Dissident so in die amerikanische Botschaft hineingelassen würde. Aber umgekehrt weigern sie sich bisher beharrlich, sich dafür zu entschuldigen.
Sie sagten vorhin, die Verstimmung sei vordergründig wohl beseitigt. Was bleibt denn hängen?
Die Chinesen geben sich im Moment sehr verärgert darüber, also vor allem darüber, dass eben die Amerikaner sich nicht entschuldigen und eben über diese Einmischung in die sogenannten inneren Angelegenheiten Chinas. Und das wird einen Schatten werfen über den Gipfel in den nächsten 2 Tagen.
Es bleiben in dieser ganzen Sache noch viele Fragen offen, aber ganz besonders ja auch die Flucht, die mutet abenteuerlich an. Ein Blinder, der aus dem Hausarrest, aus dem sicherheitsüberwachten Hausarrest, aus einem Dorf mehrere hundert Kilometer nach Peking flieht. Was wissen Sie über diese Flucht?
Nun, es ist wirklich auf Anhieb erscheint das fast unwahrscheinlich, dass das möglich ist überhaupt. Die Unterstützer von Chen, er hatte Unterstützer, die behaupten, er hätte über Monate hinweg gezielt seine Bewacher eingelullt und er habe dann darum diese Flucht so geschafft, allein zuerst und erst dann später sich mit den Helfern getroffen. Aber das wirft wirklich Zweifel auf. Es gibt viele ausländische Beobachter, die denken, dass irgendwo im Apparat drin jemand zwei Augen ganz fest zugemacht hat, um diese Flucht gelingen zu lassen. Und wenn das nicht so wäre, also wenn das wirklich einfach so geschehen wäre, diese Flucht, dann wäre das ja unglaublich peinlich für diesen angeblich so allmächtigen chinesischen inneren Sicherheitsapparat.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Peking von Urs Morf. Besten Dank. 2,45 Meter, genau so groß ist der Abstand zwischen François Hollande und Nicolas Sarkozy, wenn sie sich heute Abend zum großen Duell im Fernsehstudio treffen. Bei kühlen etwa 19 Grad, denn das gibt weniger Schweißspuren. Es ist wirklich jedes Detail geregelt bei diesem Showdown. Gezeigt wird immer dieser Kandidat, der spricht, nie jener, der zuhört. Für Präsident Sarkozy ist das quasi die letzte Chance, den Trend umzukehren und die Wahl doch noch zu gewinnen. Ob das noch möglich ist und worauf es ankommt, Rudi Mehta in Paris.
Es sind oft die kleinen Sätze, die nach einer Fernsehdebatte hängen bleiben. François Mitterrand ließ seinen Rivalen Jacques Chirac im Jahr 1988 ins Leere laufen, als dieser versuchte, sich mit ihm auf die gleiche Ebene zu stellen.
Ce soir, je ne suis pas le premier ministre.
Heute Abend bin ich nicht der Premierminister und Sie nicht der Präsident. Wir sind zwei gleichberechtigte Kandidaten.
Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Sie haben völlig recht, Herr Premierminister, so die schlagfertige Antwort von Mitterrand. Vieles ist unberechenbar, doch so viel steht fest. Nicolas Sarkozy muss heute Abend angreifen. Für ihn geht es um alles oder nichts. Alain Duhamel, Buchautor und Chefkommentator beim Radiosender RTL.
Bon, je crois que de toute façon, il n'a pas le choix. Il est en difficulté, je veux dire. C'est un guerrier blessé.
Sarkozy hat keine Wahl. Er ist ein verletzter Krieger. Er weiß, dass er am Fernsehen sehr gut ist und er wird den ganzen Abend argumentieren, sein Charakter sei in der jetzigen Krise ein Trumpf. Entweder setzt Sarkozy etwas in Bewegung oder die Sendung wird zu seinem Testament. Aus dem Umfeld des Präsidenten heißt es, der Angreifer werde das Risiko nicht scheuen. Doch Christian Delporte, Spezialist für politische Kommunikation und Professor an der Universität Versailles, warnt.
Nicolas Sarkozy, Challenger, qui devra à la fois se montrer combatif, pugnace, mais attention à ne pas devenir arrogant ou à se montrer agressif, parce que à la télévision, tous les effets sont amplifiés.
Er muss aufpassen, dass er nicht arrogant wirkt. Achtung, das Fernsehen verstärkt alles. François Hollande auf der anderen Seite muss vor allem ruhig bleiben. Er darf sich nicht provozieren lassen. Aber er darf sich auch nicht zurücklehnen. Alain Duhamel.
Il n'a pas intérêt à laisser croire en aucune façon qu'il a moins de personnalité que celui qui est en face de lui. Il faut au contraire démontrer non seulement qu'il est prêt ou qu'il est sympathique, mais il faut démontrer qu'il a de l'autorité.
Er darf nicht den Eindruck aufkommen lassen, er habe weniger Persönlichkeit als sein Gegner. Er muss beweisen, dass er Autorität hat. Der Kommunikationsspezialist Delporte vergleicht das Duell mit einem Fußballmatch, bei dem es einen Angreifer und einen Verteidiger gäbe. Hollands Abwehrwaffe, so Delporte, könnte sein feiner Humor sein.
C'est un peu comme dans un match de football. On aura d'un côté un attaquant qui sera Sarkozy et puis de l'autre celui qui devra utiliser le contre. Et le contre sera peut-être l'arme de l'humour.
In der Tat, Hollande ist humorvoll und schlagfertig. Sarkozys Humor, wenn es ihn gibt, ist meist ziemlich plump und schwerfällig. Noch nie hat eine Fernsehdebatte allerdings dazu geführt, dass sich der Trend vor einer Wahl umgekehrt hat. Die Umfragewerte ändern sich meist nur marginal. Die meisten Zuschauer fühlen sich in ihrer Entscheidung bestätigt. Die Debatte ist vor allem ein demokratisches Ritual, um die Bürger zu mobilisieren. Doch das ist für Sarkozy nicht gut genug. Er muss gewinnen, mit Abstand gewinnen sogar. 20 Millionen Franzosen werden heute Abend ab 21 Uhr dabei sein. Angesagt ist ein Politspektakel der Superklasse.
Von so viel Interesse bei einer Wahl können die Briten nur träumen. Über 5 Millionen Londoner dürfen morgen ihren Bürgermeister wählen. Zur Auswahl stehen dieselben wie vor 4 Jahren. Der Labour-Veteran Ken Livingstone, er lenkte Londons Geschicke schon vor 30 Jahren. Er forderte den gegenwärtigen Bürgermeister heraus und das ist der konservative Boris Johnson. Aber die Aufregung über diese Auswahl hält sich in Grenzen. Diesen Eindruck bekam Martin Aliot bei einer Umfrage in der Hauptstadt.
Ich gehe nicht wählen, verkündet der Installateur des britischen Gaswerks. Er habe keine Zeit, denn er spiele Golf.
Danke, Tom. Play golf.
Drei junge Frauen sind derselben Meinung.
We don't vote. No. You're all on top.
Ihr seid alle nicht vertrauenswürdig, fügt sie beim Weggehen hinzu und schmeißt die Medien in denselben Topf wie die Politiker. Ein alter Mann mit Krücken ist dagegen ganz ernst und gemessen.
I don't intend to vote on Thursday.
Do you not?
No.
Because you never vote?
No.
Er beabsichtige nicht, am Donnerstag zu wählen, weil er das nie tue. Der deutsche Franz hält gar die Frage für einen Witz. Seine Stimme für diese schlechten Menschen?
You must be joking. I'm voting. I'm giving them my vote. Those evil people? No.
John Davis, dessen Akzent ihn als waschechten Londoner entlarvt, ist vernichtend.
I'm not gonna vote. I'm useless.
Die seien doch gänzlich unfähig.
He's an hypocrite, Ken Livingstone. Right?
Ken Livingstone sei ein Heuchler und nicht ganz bei Trost. Und der andere Typ, Boris, der könnte nicht mal ein Bad einlaufen lassen.
He's up his head. And as for the other mush, Boris, well, he couldn't run a bath or a tap.
2008 betrug die Wahlbeteiligung bloß 45%, 4 Jahre zuvor nur 37%. Die gestrige Umfrage im Londoner Stadtteil Hammersmith war zugegebenermaßen gänzlich unwissenschaftlich. Doch das mangelnde Feuer war selbst bei jenen zu erkennen, die eine Meinung äußerten. Der mittelalterliche Mark hat bereits brieflich gewählt.
I voted for Mr. Livingstone purely on hopefully he's going to cut fares and if not he's going to resign by October or September, October I think. So either way it's a win, yeah.
Okay.
So that was sort of the only difference really between the two.
Er habe Ken gewählt, weil der versprochen habe, die Fahrpreise in der Untergrundbahn zu senken. Andernfalls werde er gleich wieder zurücktreten. Das will Mark nun prüfen. Und wenn Livingstone im Herbst schon wieder abtrete, sei ihm das auch recht. Denn dieses Wahlversprechen sei doch der einzige Unterschied zwischen den Kandidaten. Eine distinguierte Dame namens Antonia schließlich will so abstimmen, wie ihr Auftreten und ihr Akzent ankündigen.
I shall vote conservative. I shall vote for Boris.
Sie werde für Boris stimmen, weil er besser sei für London.
Because I think Boris is better for London.
Seit 12 Jahren gibt es einen gewählten Londoner Bürgermeister, den Mayor, im Gegensatz zum Lord Mayor, der den Finanzbezirk der City prunkvoll repräsentiert. Die Kompetenzen des gewählten Amtes sind beschränkt, aber im Londoner Alltag wichtig. Untergrundbahn, Busse, Velowege, Polizei und etwas sozialen Wohnungsbau. Bisher bekleideten bloß 2 Männer dieses Amt, Ken und Boris. Dabei wird es auch bleiben und gemäß den Meinungsumfragen wird die gepflegte Antonia ihren Wunschkandidaten erhalten. Den blonden Wuschelkopf, Exzentriker und klassisch gebildeten Boris, dessen Programm überwiegend aus seiner eigenen Person besteht. Parteipolitisch ist das bemerkenswert, denn London wählt sonst klar Labour. Aber deren ewiger Bannerträger Livingstone kommt aus einer anderen Zeit. Boris gilt als das kleinere Übel, zudem ist er geistreicher.
Letzten Freitag traf sie Horst Seehofer, den Ministerpräsidenten von Bayern. Am Montag Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg und heute in Leipzig Peter Ramsauer, den deutschen Verkehrsminister. Bundesrätin Doris Leuthardt hält Kontakt mit allen Ebenen in Deutschland. Sie versucht, Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen, um den Anflug auf den Flughafen Zürich zu bringen. Kasper Selk über die neuesten Töne im Fluglärm.
Für Peter Ramsauer ist sie immer noch die liebe Doris.
Ich glaube, liebe Doris, man kann sagen, unser Ziel ist und es bleibt, in dem Zeitplan weiterzufahren, den wir uns in Davos vorgenommen haben.
In Davos hatte man sich vorgenommen, bis im Sommer einen Staatsvertrag fertig zu haben, welcher die Anzahl Anflüge über Deutschland reduziert und umgekehrt die gesperrten Anflugszeiten, etwa am frühen Morgen, flexibilisiert. Also Anflüge zum Teil schon ab 6 Uhr von Norden her. Seit dieser Absichtserklärung haben sich die beiden Verhandlungsdelegationen zweimal getroffen, Ergebnis 0,0. Beide Seiten bleiben auf ihren Positionen. Verkehrsminister Peter Ramsauer deutet das so.
Dass natürlich beide Verhandlungsdelegationen auch Angst haben, zu früh zu viel Terrain preiszugeben. Nach den Regeln des politischen Mikado-Spiels, wer sich zuerst bewegt hat, verloren.
Keine Sorge, signalisiert Verkehrsminister Ramsauer, das kommt schon. Aber er wird Mühe haben, seine eigenen Leute zum Nachgeben zu bringen. Ein großer Teil der deutschen Politik trägt die scharfe Stuttgarter Erklärung mit, welche die Zahl der Anflüge auf 80.000 beschränkt und auch sonst eine sehr harte Linie vorgibt. Das ist auch Doris Leuthard bewusst. Sie glaubt dennoch, das Ziel sei zu erreichen. Aber nur, sagt sie, mit Konzessionen auf beiden Seiten.
Die Schweiz hat sich bewegt, wir haben Vorschläge gemacht. Wir würden jetzt aber auch erwarten, dass Deutschland in den nächsten Runden sich seinerseits bewegt.
Was bisher eben nicht der Fall war. Frage, haben Sie im Gespräch mit Verkehrsminister Ramsauer Fortschritte erzielt? Irgendwelche Dinge gehört, die über die liebe Doris-Komplimente hinausgingen?
Das würden wir auch nicht jetzt medial verkünden. Man muss immer unterscheiden. Am Schluss geht es um ein Gesamtpaket, das muss stimmen. Und das verhandelt man nicht in der Öffentlichkeit.
Sondern da lässt man dann Verhandlungsdelegationen brüten, wenn nötig auch in höherer Kadenz als bisher. Aber angesichts der sehr weit auseinanderliegenden Standpunkte sei der Zeitplan, nämlich bis Sommer, sicher nur sehr schwer einzuhalten. Aus Schweizer Sicht sei das auch gar nicht so tragisch, sagt Frau Leuthard. Vor allem gibt sich die Verkehrsministerin immer noch zuversichtlich, dass man am Schluss trotz großer Schwierigkeiten und harter Fronten eine Lösung finden werde. Ganz am Ende dann, wenn es zu den schwierigen Entscheiden komme, halt im kleinen Kreis.
Die zwei, drei wichtigsten Fragen, da sind wir uns gewohnt, das ist dann in der Regel im kleinen Kreis am Schluss noch das, was man einfühlt, auch in Betrachtung der bilateralen Beziehungen zwischen zwei Ländern.
Die schwierigen letzten Entscheide treffen dann sozusagen Peter und die liebe Doris unter sich, hofft sie jedenfalls.
Mit dem Beitrag aus Deutschland ist es 19.26 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter nach Miami Beach an eine Cocktailparty der besonderen Art und nach Athen. Dort ist im Moment alles etwas anders als sonst, auch der Wahlkampf. Es war ein sehr besonderes Stelldichein in Miami Beach, Florida in diesen Tagen. Im noblen Ritz-Carlton trafen sich Finanzdetektive, Beamte der US-Steuerbehörde IRS, stets hungrig nach Steuersündern, aber auch Anwälte von Offshore-Firmen. Die nutzen oft komplizierte Firmenstrukturen im Ausland zur Steuerhinterziehung, wie man seit dem Fall UBS weiß. In Miami Beach trafen sich also Leute, die sich in der Regel nur vor Gericht sehen, Jäger und Gejagte, tauschten sich bei freundlichem Cocktailgeplauder und Podiumsdiskussionen aus. USA-Korrespondent Bert Soltermann hat sich unter die Gäste gemischt.
Es ist noch früh am Morgen am Strand von Miami. Ein paar Unerschrockene tauchen in die kalten Wellen, ein paar Jogger rennen am Strand auf und ab. Die Sonne scheint. Von all dem ist im luxuriösen Ritz-Carlton Hotel gleich neben dem Strand nicht viel zu spüren. Die Luft ist runtergekühlt und die Damen und Herren, die hier eintreffen, tragen Döpies und Anzüge. Es gibt Kaffee, Brot und Muffins und das Gesprächsthema ist das Offshore-Geschäft. Der Chef einer Firma, die auf den Bahamas und auf Bermudas solche Finanzdienstleistungen anbietet, lässt Investoren stehen und kurft auf den Reporter mit dem Mikrofon zu. Als habe er das Bedürfnis, Zweifel auszuräumen, sagt er gleich als erstes, seine Geschäfte seien absolut sauber.
Many would say that the offshore world has higher standards and that it's harder to open a bank account, harder to form a company, harder to do business in the offshore world.
Es gäbe viele, behauptet er, die würden gar sagen, wegen der vielen Vorschriften sei es in einer Steueroase inzwischen schwieriger als anderswo, eine Firma zu gründen oder ein Bankkonto zu eröffnen. Etwas weiter weg reden ein paar ältere Herren mit schlohweißem Haar angeregt miteinander. Man kennt sich. Es sind britische Richter, die in Karibikstaaten mit weißem Sand und türkisfarbenem Meer die letzte Station ihrer Karriere absolvieren. Ein schlaksiger Mann daneben hat sich gerade eine Tasse Kaffee geholt. Er ist Finanzdetektiv, treibt für private Kunden in Offshore-Zentren verstecktes Geld auf.
An investigation can take many twists and turns. And you never know where you may end up.
Eine Untersuchung könne viele Wendungen nehmen. Man wisse nie, wo man am Ende lande.
You may end up two blocks down the street in South Beach, Miami, or you may end up in the Cayman Islands or in a farm in Jamaica.
Man könne in Miami Beach fündig werden oder auf den Cayman-Inseln oder auf einem Bauernhof auf Jamaika. Und dann dieser Mann, um die 60, beiger Anzug, Bauch, Schnauz und die Haare auf dem Kopf nach hinten geklebt. Man könnte denken, es sei der Boss einer New Yorker Polizeistation, wenn man nicht wüsste, dass es Daniel Reeves ist von der US-Steuerbehörde, jener Mann, der der UBS kriminelle Offshore-Geschäfte nachgewiesen und die Großbank so zu Fall gebracht hat. 300 sehr spezielle Gäste sind hier an der Offshore Alert Konferenz. Ein Stelldichein des Who is Who der Offshore-Welt und nicht nur das, alle Seiten sind da, Jäger und Gejagte. Eine wahrlich surreale Situation.
You know, I joked my staff that our conference gets people together who normally wouldn't meet outside of a courtroom.
Das ist David Marchant, Journalist und Organisator der Konferenz. Hier treffen sich Leute, die sich sonst nur vor Gericht begegneten, witzelt er, Steuerbeamte, Richter, Investoren, Geschäftsleute. Und diese Leute plaudern zusammen und hören sich gemeinsam Referate an. Allerdings nicht um Freunde zu werden, das wird schnell klar, sondern um abzutasten, wo die andere Seite derzeit steht, auf welchem Kenntnisstand sie ist und um sich ganz vorsichtig auszutauschen. Ja, das klinge tatsächlich unglaublich und es sei auch gewöhnungsbedürftig, gibt Jeffrey Owens zu, bis zur Pensionierung oberster OECD-Steuerexperte und mitverantwortlich dafür, dass die Schweiz heute großzügiger Bankdaten mit anderen Staaten austauschen muss. Trotzdem sei er gekommen, die Konferenz, glaube er, sei eine gute Sache.
It may not be easy to have this type of dialogue, but I think it's essential because you need to sit people in the same room so with different perspectives talking together on where we're going. And it's even more important at the moment in the financial sector because yeah, the whole financial sector is in a crisis.
Es sei zwar nicht einfach, aber gerade in schwierigen Zeiten wie diesen müssten Leute mit unterschiedlichen Perspektiven miteinander in einen Dialog treten. Einfacher gesagt als getan. Schon beim ersten von mehreren Podien wird ein Anwalt deutlich, was einer der Redner sage, sei gegen den freien Markt und sogar antikapitalistisch.
Your remarks are directed towards a view that is anti-free market, anti-capitalist and directed towards what we see as global social justice and similar concepts.
No, I think you've got that all wrong. It's getting average people to understand how the current system works.
Antwort des Redners. Mit seinen kritischen Worten versuche er bloß aufzuzeigen, wie die Offshore-Welt genau funktioniere. Im Verborgenen, mit geheimen Konten, mit Trusts und Briefkastenfirmen. Die Namen der Eigentümer von Vermögen verschwinden dank komplexer Offshore-Strukturen. Dadurch fehlt in vielen Staaten Steuergeld für Schulen, für Straßen und die Altersvorsorge. Die Befürworter des Offshore-Geschäftsmodells argumentieren, ihnen gehe es primär um Effizienz und Diskretion. Dass selbst die Diskretion an gewisse Regeln gebunden ist, mussten die UBS, die Wegelin Bank und die Schweiz, aus der übrigens keine Teilnehmer angereist waren, erfahren. Aufgezeigt hat diese Grenzen der Mann mit dem beigen Anzug, Daniel Reeves von der US-Steuerbehörde IRS. Er nutzt die Konferenz, um Werbung für das Selbstanzeigen von Steuersündern zu machen und um zu warnen, dass das IRS dank der gesammelten Bankdaten weitere Finanzdienstleister wie Versicherungen oder Hedgefonds ins Visier nehme.
We are also looking at abusive offshore arrangements and tax schemes that involve the use of brokerage accounts, hedge funds, foreign trust providers, offshore insurance products, protected cell companies and more.
Reeves glaubt, Steuerbetrüger schätzten heute das Risiko, beim Verstecken von Vermögen erwischt zu werden, viel höher ein als vor dem UBS-Fall.
We believe that these efforts have fundamentally changed the risk calculus for taxpayers who are thinking about hiding their money offshore.
Während früher Offshore einst eine wasserdichte Sache gewesen sei, gäbe es nun viel mehr Transparenz und mehr internationalen Austausch. Das schreckt ab, glaubt Reeves, in der Schweiz und anderswo. Ob's stimmt? Später am Abend beim Cocktail, gesponsert von einer Finanzfirma, sagt ein amerikanischer Anwalt mit einem Bier in der Hand, die US-Regierung sei absolut korrupt und halb Washington, behauptet er, würde Steuern hinterziehen.
See, I see the problem is our government is so corrupt. Like the head of the Treasury Department is a tax cheat. Head of the Ways and Means Committee is a tax cheat. It's corrupt to the core. And so people don't want to pay taxes.
Kein Wunder, wollten die normalen Leute ebenfalls keine Steuern bezahlen. Ob das auch der Rat ist, den er seinen Klienten erteilt, verschwieg er.
Bekannte und weniger bekannte Töne aus Florida. Bert Soltermann war dort. Am Sonntag wählen die Griechinnen und Griechen ein neues Parlament. Darum geht es in den nächsten beiden Beiträgen, zuerst nach Athen. Dort merkt man wenig von den anstehenden Wahlen. All die Plakate, die abertausenden Flyer, die sonst dazu gehören, sucht man vergebens. Und auch große Wahlkampfveranstaltungen auf Plätzen in der Stadt bleiben aus. Überhaupt haben es die Kandidierenden schwer, zumindest jene der beiden großen Parteien, die die Übergangsregierung stellen. Die Stimmbürger sind kritisch, viele haben von Politik die Nase voll. Wer ist ein bisheriger Parlamentsabgeordneter der Neodemokratia trotzdem versucht, die Bürgerinnen und Bürger für sich zu gewinnen? Das zeigt die Reportage von Rodothea Seralidou.
Eine Wahlkampfveranstaltung der konservativen Nea Dimokratia im Kulturzentrum von Alimos, einem Vorort Athens. In einem schlichten Tagungsraum haben rund 100 Mitglieder und Anhänger der Partei Platz genommen. Die meisten von ihnen sind über 50 Jahre alt. Fast alle sind schick angezogen und warten auf die Kandidaten, während vor dem Gebäude zwei Polizisten darauf achten, dass alles friedlich bleibt. Einer der zentralen Redner des Abends ist Evangelos Andonaros, ehemaliger Regierungssprecher und Abgeordneter des gerade aufgelösten griechischen Parlaments. Da sein Wahlbezirk auch diesen Vorort Athens erfasst, muss Andonaros hier Präsenz zeigen. Denn der 62-jährige Politiker weiß, die Wähler zu überzeugen, ist diesmal schwieriger als früher.
Die Leute sind zugeknöpft, sind nicht immer zu Gesprächen bereit. Wahlversprechen wie früher kommen beim Wähler diesmal gar nicht an. Sie wollen konkret wissen, wie man am Tag nach der Wahl das Land regieren möchte. Wie wird es mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben, mit ihrer Zukunft?
Auch der Wahlkampf selbst hat sich verändert. Die Kandidaten konzentrieren sich stark auf ihren Internetauftritt, sind auf sozialen Netzwerken aktiv und beantworten E-Mails. Die großen Wahlkampfveranstaltungen auf zentralen öffentlichen Plätzen und die teuren Kampagnen von einst hingegen gibt es diesmal nicht. Aus gutem Grund, erklärt Evangelos Andonaros.
Weil die Leute kein Verständnis dafür haben, dass ein Kandidat in einem Land, dass er eisern sparen muss, viel Geld für die Eigenwerbung ausgibt. Deswegen kommt es im Moment sehr darauf an, auf das Einzelgespräch.
Evangelos Andonaros setzt stark auf diese Gespräche. Er empfängt Bürger in seinem Büro und organisiert Veranstaltungen in kleiner Runde. Doch das Misstrauen der Menschen ist groß, auch auf der Wahlveranstaltung in Alimos. In der letzten Reihe sitzt der 22-jährige Archäologiestudent Akis. Er hofft, dass die neue Regierung den erwünschten Aufschwung bringt und der Jugend die Chance gibt, nach dem Studium im Land zu bleiben. Wir brauchen eine Veränderung. Ich hoffe, dass das Programm der Nea Dimokratia dem Land helfen wird. Und ich hoffe, dass der Parteichef Samaras keine falschen Versprechungen macht. Ob er sie später wirklich einhält, weiß ich nicht. Auch ältere Anhänger der Partei machen sich wenig Illusionen. Der 88-jährige Theocharis mit den weißen Haaren und dem stolzen Schnurrbart ist schon seit Jahrzehnten Wähler der Nea Dimokratia. Eine der neuen Parteien möchte er trotz aller Enttäuschung aber nicht wählen. Wir müssen in unseren Entscheidungen standfest bleiben. Aus der Krise kommen wir aber nicht so schnell. Dafür müssten wir unsere Ärmel hochkrempeln und hart arbeiten. Doch leider fehlt den jungen Menschen der Wille dazu. Solch resignierte Wähler trifft Evangelos Andonaros ständig. Anders aber als auf seiner Wahlveranstaltung, wo die Menschen kommen und ihm zuhören, sind die Begegnungen auf der Straße oft unerfreulich.
In letzter Zeit, weil eben die Leute sehr böse auf die Politiker sind, wird man gelegentlich auch beschimpft. Manchmal sind sie aggressiv, weil sie eben einen Teil ihres Besitzstandes verloren haben. Man darf in solchen Situationen die Fassung nicht verlieren. Man muss immer zu einem Gespräch bereit sein.
Die letzten Umfragen prophezeien der Nea Dimokratia massive Verluste. Andonaros ist daher nicht sicher, ob er es erneut ins Parlament schafft. Doch das mache ihm weniger Sorgen, sagt er. Viel wichtiger sei ihm, dass die Bürger mit ihrer Stimme nicht Parteien unterstützen, die den europäischen Kurs des Landes gefährden.
Ich habe nur die ganz große Hoffnung, dass die proeuropäischen Kräfte deutlich in der Mehrheit sein werden. Es gibt Europa und Euro auf der einen Seite oder Drachme, die nationale Währung, und fortschreitende Verarmung. Einen dritten Weg, eine Kombination, kann es gar nicht geben. Das Dilemma ist sehr deutlich.
Das sind schwierige Bedingungen für eine Wahl. Für die Nea Dimokratia und die andere langjährige Regierungspartei, die sozialistische PASOK, könnte es am Sonntag also ein böses Erwachen geben. Die Bürgerinnen und Bürger machen sie für den griechischen Schlamassel verantwortlich. Trotzdem weist alles darauf hin, dass die beiden großen Parteien an der Macht bleiben. Eine Spezialität des griechischen Wahlgesetzes macht das möglich. Und gerade diese Aussicht stimmt jene griechischen Experten pessimistisch, mit denen Massimo Augustinis gesprochen hat.
In Griechenlands Politik blieb jahrzehntelang alles beim Alten. Alle 4 Jahre wechselten sich die sozialistische PASOK und die konservative Nea Dimokratia an der Macht ab. Zusammen kamen sie immer auf etwa 2/3 der Stimmen. Jetzt weht aber ein ganz anderer Wind. Laut Umfragen werden sie kaum mehr als 40% Wähleranteil erreichen. Trotzdem dürften sie, wie seit 2009, weiter zusammen regieren. Die stärkste Partei erhält laut Wahlgesetz 50 Parlamentssitze als Bonus. Für die absolute Mehrheit im Parlament könnte es also reichen. Arithmetisch ist damit alles klar. Aber, sagt Panagis Galiatsatos, Politikredaktor bei der bürgerlichen Athener Tageszeitung Kathimerini, das schaffe auch ein großes Problem.
Das Problem ist, dass dieser ein starke Block der beiden Großparteien auch die einzige politische Kraft in Griechenland vereint, die zu dem neuen Sparvertrag und dem neuen Darlehensvertrag zusteht.
Das heißt, Griechenland wird vermutlich eine Regierung bekommen, die im Parlament zwar die Mehrheit hat, in der Bevölkerung aber nur 40% der Wählenden hinter sich weiß. Diese Regierung wird einer Bevölkerung gegenüberstehen, die zu 60% den Sparkurs ablehnt. Das wird kaum aufgehen. Und?
Unter diesen Umständen ist auch die Zukunft Griechenlands in der Eurozone in dieser Wahl akut gefährdet.
Denn die Regierung wird die Sparauflagen und Reformen kaum durchsetzen können. Der Verbleib im Euro ist so in Frage gestellt. Resteuropa wird nicht akzeptieren, dass Griechenland weitermacht wie bisher. George Tsogopoulos, Politologe am unabhängigen Athener Think Tank Eliamep, war beim letzten Besuch vor 2 Monaten noch halbwegs optimistisch. Er glaubte, dass Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft neue Parteien gründen würden, um die alten abzulösen. Doch keine Spur davon. Jetzt sieht er große Gefahren für Griechenland.
In my view, there will be no stability.
Griechenland wird unstabil bleiben. Eine 40%-Regierung kann nicht gegen das Volk regieren. Viele Griechen haben leider nicht begriffen, dass Reformen dringend nötig sind. Sie sehen nur eines, dass sie seit 2 Jahren Opfer erbringen und nichts besser wird. In Griechenland ist die Arbeitslosigkeit in 2 Jahren auf 20% geklettert. Unter den Jugendlichen liegt sie bei 50%. Diese Menschen werden Parteien rechts und links außen wählen, die mit Heilsversprechen hausieren, aber keine Lösung kennen, aber so stark werden, dass sie die neue Regierung ausbremsen können. Ich glaube nicht, dass die Regierung bis zum Ende des Mandats in 4 Jahren regieren wird. Tsogopoulos befürchtet soziale Unruhen, denn die Troika, bestehend aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, wird nach den Wahlen nach Griechenland zurückkehren.
The Troika will visit Greece again a few months after the election.
Die Troika wird ein neues Finanzloch feststellen, da die Regierung zwar mehr Steuern erhebt, aber das Wachstum nicht kommt. Und das Wachstum kommt nicht, dass sich strukturell nichts geändert hat. Ein aufgeblähter Staatsapparat, Bürokratie, unrentable Staatsbetriebe etc. Deshalb wird die Troika erneut verlangen, dass die Griechen den Gürtel enger schnallen, und das wird das Fass zum Überlaufen bringen. Tsogopoulos Urteil ist ernüchternd.
I'm very pessimist, not quite pessimist.
Er sei nicht nur ziemlich pessimistisch, sondern sehr pessimistisch für Griechenland. Ähnlich sieht es Panagis Galiatsatos.
Ich will und inbrüstig möchte ich gerne, dass diese Ergebnisse sich nicht an der Urne bewahrheiten. Ich will hoffen, dass dies alles ein Albtraum erweist und dass wir trotzdem eine Mehrheit für den Verbleib in der Union und für den ordentlichen Kurs bekommen, damit wir ein Teil des europäischen Geschehens bleiben. Aber ich kann nicht ausschließen ein anderes Wahlverhalten.
Der griechische Albtraum ist noch nicht zu Ende. Das war ein Beitrag von Massimo Agostinis und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Eva Gammerter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.